Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit einem besonderen Gast, mit dem ich darüber sprechen möchte, was Unternehmertum ausmacht, warum es Zukunftsmut braucht und wie junge Menschen auf den Arbeitsmarkt blicken. Ein Thema, das mich auch persönlich sehr interessiert, weil ich natürlich selbst merke, überall in meinen Gesprächen mit der Wirtschaft, die Anforderungen, aber auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verändern sich so schnell wie nie zuvor. Wenn ich da nochmal an mich zurückdenke, ich wusste irgendwie nach meinem Studium auch nicht so richtig, was ich machen will. Das ist mehr oder weniger Zufall. Ich wollte auch was machen mit Schnittstelle Wirtschaft, Politik, Verwaltung, am besten international, und bin dann irgendwie bei der Handelskammer gelandet, was dann ganz gut passt. Aber ich glaube, da geht mehr und kann man auch strukturiert daran gehen, gerade in diesen heutigen Zeiten. Unser heutiger Gast weiß ziemlich genau, was die nächste Generation will und bewegt. Und er ist Gründer und CEO von Cheftreff, einer der führenden Plattformen für junge Talente, Studierende und Startups in Deutschland. In dieser Folge wollen wir mit ihm darüber sprechen, wie junge Menschen heute auf Karriere, Arbeit, Gründung blicken und natürlich auch, was Unternehmen sozusagen daraus lernen können. Bin gespannt, was er zu berichten hat, und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, Jan-Henry Kalinowski. Ja?
Moin Moin Malte, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, klasse. Freue mich sehr aufs Gespräch. Annie, du bist ja ständig mit jungen Talenten, Studierenden und auch Gründern im Austausch. Und wenn du mal ehrlich bist, wie oft hörst du in deinem Alltag den Satz, die junge Generation will gar nicht mehr richtig arbeiten?
Ich glaube, das ist immer so, dieser Generationskonflikt. Ich weiß nicht, ob du ihn damals hattest, aber ich glaube, jede Generation sagt was über die andere Generation. Von daher habe ich das schon mal öfters gehört, die Gen Z ist faul, will nicht arbeiten.
Und deine Antwort darauf?
Würde ich sagen, wie immer im Leben, kommt drauf an, aber was wir erleben, ist definitiv nicht so.
Ja, erzähl, was erlebst du?
Also ich glaube, im Kern zu sagen, ich glaube, die Einstellung gegenüber Arbeiten und die Wahrnehmung hat sich verändert. So, ich meine, ich versuche das immer so ein bisschen zu vergleichen, mich reinzuversetzen. Eure Generation, sagen wir mal Babyboomer und darüber hinaus,
danke.
Da war der Arbeitsmarkt ein ganz anderer. So, da war der Arbeitsmarkt ein ganz anderer. Das heißt, da war der Kampf um Jobs viel präsenter als irgendwie heute. Und was wir erleben, die Gleichung ist so ein bisschen Arbeitszeit ist Lebenszeit. Das heißt, du hinterfragst dich ja selber, oder wenn du deine Eltern siehst oder wen auch immer, willst du so sein wie die? Ja, nein. Und es kommt drauf an. Und was wir erleben, wir waren ja bei euch im April zuletzt zu Gast mit dem Cheftreff-Gipfel, 5000 Talente aus ganz Deutschland, die haben sowas von Bock. Also die haben Bock auf Projekte, die haben Bock auf Arbeit. Wir bei uns im Team arbeiten selber 6 Tage die Woche. Also es gibt sie da draußen, die motivierten.
Okay. Ja, das wird viele Unternehmerinnen und Unternehmer trösten. Die Aussicht, nein, Spaß beiseite. Erlebe ich ganz genauso. Was war dein erster richtiger Job?
Mein erster richtiger Job, das ist eine gute Frage, weil ich war noch nie so richtig im Angestelltenverhältnis.
Also
mein
gleich Unternehmer. Ja?
Mein erster Job war ein Werkstudentenjob bei einer kleinen Fußballkonferenz hier in Hamburg. Da habe ich so ein bisschen das Event-Handwerkzeug durch Zufall gelernt. Und dann bin ich von Studium und darüber hinaus ja als Unternehmer nicht auf die Welt gekommen, aber so ging's los bei mir.
Okay, ja. Du bist jetzt ja auch 30, wenn ich das verraten darf. Darfst sozusagen du. Fast schon auch alter Hase und auch nächste Generation, ja, wenn du mich so schon titulierst, ja, in Sachen Talente. Aber woher kommt deine Leidenschaft für das Thema Talent und junge Talente ganz besonders?
Ich glaube, die Leidenschaft oder im Kern, was mich treibt, ist so, ich habe so eine konstante Neugier in mir schon immer gehabt. Ich weiß nicht, ob ich sie von zu Hause habe, aber ich schätze im Kern kurz, wie ging es auch damals los? Also ich saß hier an der schönen großen Uni Hamburg und ich wollte gründen. Ich war so ein bisschen der Alien und ich hatte kein Tor irgendwie in dieser Hamburger Gründerszene, wo man auch sagen muss, die war damals wie heute wahrscheinlich genauso gut wie in Kaiserslautern. Also sie war für mich nicht so ganz existent. Und ich wollte da irgendwie reinkommen. Und ich hatte leider keine reichen Eltern, ich hatte leider keine Investoren, die ich kannte. Und ich dachte mir halt, ich muss irgendwie Leute kennenlernen. Und dann, wenn du dir das anguckst, diese ganzen Elite-Unis, WHU und, was haben die? Die Leute sind nicht smarter, aber die haben Netzwerk. Also, und da habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie können wir uns irgendwie in Hamburg dieses Netzwerk aufbauen? Weil du und ich, wir lieben diese Stadt und sehen irgendwie großes Potenzial hier. Und so ging es dann irgendwie los.
Ja, sehr gut. Und jetzt hast du mittlerweile eine der größten Non-Profit-Karriereveranstaltungen in Deutschland für Talente und Startups hier auch gestartet. Und ich sag mal, vielleicht mal gibt dir mal den berühmten Mutti-Test bei Startups oder in der IT. Wie hast du das deinen Eltern, Großeltern erzählt, was du überhaupt machst in Ansatz?
Ja, das ist gut. Also am Anfang habe ich immer gesagt, ja, wir stellen irgendwelche bekannten Persönlichkeiten auf die Bühne und die erzählen mal, was sie so im Leben erlebt haben. Das war relativ einfach und das Schöne an dem Produkt war auch, irgendwann ist Omi dazugekommen und Mutti hat sich das auch mal angeguckt. Und Mutti saß dann in meiner ersten Reihe und hat selber ganz viel gelernt. Also von daher war das Event, das Produkt an sich schon sehr, sehr griffig.
Ja gut, das ist ja auch, ich meine, Veranstaltungen gab es auch früher schon, aber genau. Sozusagen auch im digitalen Zeitalter zählen diese Kontakte eben noch ganz ganz besonders. Ich würde gerne mal so unser Gespräch vielleicht in 4 Themenblöcke auch so ein bisschen teilen, also rund um das Thema junge Perspektiven, es werden die Generationen auch ein bisschen reinleuchten, dann Unternehmertum als Thema Zukunft der Arbeit, wo geht's dahin, das dritte ist, aber natürlich wollen wir über Hamburg reden auch, ja, und
sehr, sehr
Hamburg
gerne.
2040, was uns da sozusagen besonders umtreibt und die großen Chancen und Perspektiven vielleicht so sind. Ich fange mal an, rund an das Thema junge Perspektiven. Du hast ja durch den Cheftreff-Gipfel besonders viel Kontakt. Das ist auch dein euer Pfund, den Kontakt wirklich zu den Leuten, die du beschrieben hast, die Bock haben zu arbeiten, die Lust haben, Unternehmer zu Unternehmerin zu werden und eben dieses Talent haben. Aber hast gesagt, ist ja, was treibt diese Generation wirklich an? Es ist dieses Thema Sinn und selbst sozusagen Wirksamkeit und Flexibilität, sind das die Schlagworte, die kommen aus den Klischees?
Auch da ja und nein. Also ich glaube, was wir beobachten und was die Schlagworte sind bei der Zielgruppe, die wir ansprechen, die ist so 20 bis 35 von irgendwie Studenten, Absolventen, aber auch junge Führungskräfte. Arbeitszeit ist Lebenszeit, habe ich eben schon gesagt. Das heißt, die Frage, die stelle ich mir auch mal selber, wie verbringe ich 70% meines Alltags, das ist die Arbeit, wie verbringe ich die eigentlich und mit welchen Themen?
Wenn es gut läuft.
So. Und das heißt, für mich und was wir bei uns in der Generation sehen, Menschen wollen für Menschen arbeiten. Das heißt, viele achten darauf, so für wen und mit wem arbeite ich eigentlich. So, das ist Thema Nummer 1. Thema Nummer 2 ist auf jeden Fall, ich finde dieses Wort Purpose ist immer, kann sehr groß und breit genutzt werden, aber welche Sinnhaftigkeit sehe ich dahinter? Und das kann auch von bis sein, also aber kriege ich das Unternehmen irgendwie als Story so verpackt, dass die Leute sagen, okay, ich verstehe das und ich gehe irgendwie gerne zur Arbeit. Und dann hast du aber immer noch so Hardkomponenten, natürlich spielt Geld eine Rolle. So, ne? Also auch die Mieten in Hamburg, so ein WG-Zimmer kostet mittlerweile auch 700 Euro, die musst du bezahlen. So, das heißt auch da, plus Flexibilität, ja, ich bin kein großer Anhänger von Homeoffice, weil ich glaube, in der Gemeinschaft passiert schon was, aber Flexibilität. Malte, wenn du mal morgen um 11 kommen willst, dann komm um 11. Mhm. So, wir haben unsere
Ziele. Würde ich gerne, aber passiert
selber. Genau, so, aber das heißt so ein Mix aus, was ist es? Ja, das Team, das Umfeld, die Aufgaben, tue ich irgendwie was Sinnvolles? Wie verbringe ich meine Zeit und habe ich dabei noch eine gewisse Flexibilität?
Und sagst du, Menschen wollen für Menschen arbeiten. Das ist auch so ein Punkt, aber würde ich auch gerne mal ein bisschen kritischer oder genauer nachfragen. Ist es eigentlich dass diese viele, viele bekannte große Digitalunternehmen, die sich sozusagen auch erfolgreich entwickelt haben, hängen ja auch mal sehr stark fokussiert auf die eine Gründerpersönlichkeit, die dann so mit reingeht. Ist das die Inspiration oder ist es eigentlich doch eher die Vielfalt, die das laterale Führen, das die Leute umtreibt? Oder ist es wirklich die
Teils.
Also Inspiration, nicht die eine Person.
Ja, ich glaube, er oder sie kann natürlich die Galionsfigur sein und sollte erstmal für viel Aufmerksamkeit sorgen, idealerweise in diesem ganzen Talentkampf. Das andere ist ja wonach, und wenn wir von Talenten sprechen, dann sind das ja für uns eh schon die Motivierten, ne? Also die Leute, die Bock haben. Und das Zweite, worauf die schauen, früher war es irgendwie die klassische Beratung. Warum bist du in die Beratung gegangen? Du hast viele Themen in kurzer Zeit und hast eigentlich ein Umfeld von wirklich smarten Leuten. Das heißt, du kannst dich in 2, 3, 4 Jahren relativ schnell ausprobieren. Und das Gleiche können aber auch Startups sein, ne? Wo du sagst, hey, 1,5 Grad hier in Hamburg sind mega am Wachsen. Ich will diese Story irgendwie mitgestalten. Das heißt, Philipp Schröder spielt seine Rolle. 1,5 Grad hat irgendwie einen großen Purpose, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben. Plus, ich habe ein Umfeld, wo einfach so viel passiert und ich gerade in jungen Jahren vielleicht noch gar nicht weiß, wo ich hin will, dann möchte ich vielleicht in diesem Umfeld.
Du hast eben noch eine spannende Unterscheidung zwischen Talent und sozusagen gemacht Leute, die Bock haben. Ne?
Ja.
Über die redest du.
Ja.
Was machen wir mit denen, die noch nicht so motiviert sind?
Die noch nicht so angezündet sind. Auch das ist ja eine spannende Frage, die wir versuchen immer wieder zu dekodieren. Wie findest du dein Talent? Und ja, was ist Talent? Ist für uns irgendwie eine Person, die dann, wenn sie ein Thema hat, die du irgendwie anzünden kannst, wo du merkst, okay, die brennt irgendwie dafür. Malte, du kannst mit 5 Stunden was über Archäologie oder sowas sprechen. Mhm. Weißt du, aber so, da findest du irgendwas und da resoniert irgendwas. Mhm. Und diese Leute anzuzünden, also viele müssen es auch selber erstmal für sich rausfinden. Und was ja unser Eintritt in diesen ganzen Bereich war, wir glauben ja ganz fest an die Rolle von Vorbildern. Also wenn du von zu Hause nicht Unternehmer kennst oder sowas, ich ja auch nicht, woher holst du diese Inspiration? Wenn du keine Freunde in deinem Umfeld hast, die kein Startup gegründet haben, woher willst du überhaupt wissen, dass du irgendwie mal in ein Startup gehen kannst oder ein Unternehmen gründen kannst? Das heißt, um junge Menschen dafür zu motivieren und auch ihr Talent zu finden, spielen Lehrer eine wichtige Rolle, die Professoren spielen eine wichtige Rolle, aber dann auch wir als Stadt, als Handelskammer, als Cheftreff, richtige Leute auf die Bühne zu stellen, die dir mal einen Impuls für deine Orientierung geben.
Mhm. Ja, spannend. Und da gibt es ja eine ganze Menge jetzt. Du hast ja eben die Formate dann auch aufgezählt. Aber auch Unternehmen, ja, sprechen viel mit mir und sagen, es ist eine Riesenherausforderung eben, dass die richtigen Talente anzusprechen, und es ist eine Vielzahl von Sachen, aber sicherlich gibt es auch Fehler in der Ansprache. Was sind so die Top 3, was bei Anekdoten oder Ideen, wo man sagt, welche Fehler werden gemacht in der Ansprache dieser Generation? Ne?
Das ist eine gute Frage. Menschen wollen für Menschen arbeiten, haben wir schon gesagt, aber wir erleben es häufig, dann Unternehmen steigen Schrellen aus und machen irgendwie viele gute Sachen, und dann bewirbt sich ein Talent und dann dauert 2 Wochen, bis du eine Antwort bekommst. Also, wenn ihr es ernst meint, dann erwarte ich als Top-Talent irgendwie, gib mir innerhalb von 48 Stunden eine Rückmeldung. Also, das ist ja mein erster Touchpoint mit dir. Also, ich glaube, viele Unternehmen können da noch viel, viel besser drin werden. Das zweite ist ja, wenn ich dieses Talent gefunden habe, wie läuft eigentlich diese ganze Kommunikation von Vertragsunterschrift bis zum Onboarding? Auch da geht super viel verloren. Manche fangen am 1.1. an, dann bist du irgendwie da und dann kriegst du irgendwie eine Einführung und noch eine langweilige Firmenpräsentation. Das sind doch Moments that matter. Also wie kannst du diese Talente jetzt schon mal emotionalisieren? Wie kannst du eigentlich 30 Tage vorher eine E-Mail schreiben, hey Malte, am 1.7. geht's los, wir freuen uns auf dich. 5 Tage vorher, hey, guck mal, hier ist dein Mentee, dein Mentor, der wird dich in Empfang nehmen, so werden deine ersten 24 Stunden aussehen. Also da enger in die Betreuung gehen, und das geht in der Ansprache los. Wie schreibe ich eine Stelle aus? Wie kommuniziere ich eigentlich? Wie sieht meine Karriere-Website aus? Kommuniziere ich über LinkedIn? Kommuniziere ich über das mögliche Team? Und kriege ich das schon mal hin? Und dann hin bis quasi die ersten Tage im Unternehmen. Da sehen wir noch sehr, sehr viel Aufholpotenzial.
Ja, ich glaube auch. Ich habe schon mal ein paar Inspirationen für unsere Personalabteilung auch mitgenommen. Aber das ist, glaube ich, wie gesagt, ein unternehmerischer Angang, ne? Die Emotionen reinzubringen, und würde gerne mal so den zweiten Themenblock jetzt hier dann mal anteasern. Statistik, ja. Wir sehen, mehr als 80% aller Startups scheitern innerhalb der ersten 3 Jahre. Also trotzdem ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit zu scheitern. Warum braucht Deutschland eben genau mehr Gründerinnen und Gründer?
Also wenn wir uns die harten Zahlen angucken, also es sind ja ein paar Megatrends. So, das eine ist irgendwie unser demografischer Wandel. Das heißt, 5 Millionen Menschen werden ja bis 2030 aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Dann haben wir ein zweites großes Problem, das wirst du auch gut kennen, Unternehmensnachfolge. So, was passiert eigentlich damit? Und das Dritte, ich hatte irgendwie vor 2 Wochen eine sehr interessante Diskussion mit Günther Oettinger, wo es darum geht, wir als Deutschland brauchen ja neue Exportprodukte. Das heißt, wenn wir als Gesellschaft weiter zusammenstehen wollen, wenn es uns so gut gehen soll, wie es uns gerade geht, dann brauchen wir innovative Startups, die an Technologien arbeiten, genau. Ja. Die wir auch wieder in die Welt exportieren können. So, das ist relativ einfach. Der Weg dahin und warum das nicht klappt, das ist nochmal eine andere Frage.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch vielleicht ein wirklich ein Ressourcenkonflikt, ja. Du sagst, die Talente, die Leute, die wirklich brennen, und die werden auch professionell angezündet von Unternehmen und gehen da sozusagen in die Konzernstrukturen oder in den Mittelstand irgendwie rein und können sozusagen da auch was machen. Du hast ja angesprochen, wir haben Nachfolgeherausforderungen. Wir sehen auch, dass die Zahl der Neugründungen in Deutschland stagniert. Ja, wir sehen, dass in Hamburg hat sich eine Menge getan im letzten Jahr, geht aber auch noch mehr. Ja, ist also wunderbar. Gibt es besondere Gründe, die Menschen von der Gründung abhalten, oder ist einfach die Alternative, in die Unternehmensstruktur oder ins Beamtentum zu gehen oder irgendwie in die NGO-Welt oder sowas, gibt es da in Zeiten, wo wir sagen, das Arbeitsangebot ist so, also Platzangebot ist so groß, einfach zu viele attraktive Jobs, die von Gründung abhalten? Ne?
Gute Frage. Ich habe eine Zahl recherchiert bevor unserem Gespräch, die ich auch sehr erschreckend finde, die ich mit Michael Otto diskutiert habe. Ich glaube, fast 30% aller Absolventen können sich vorstellen, in einer Behörde zu arbeiten. Das für mich als Unternehmer kriege ich Gänsehaut, aber nicht im Positiven, weil ich mir denke so, Und wenn man sich dann die Gründe anguckt, und ich glaube, das ist ja ein großes Fass irgendwie, wo wir kulturell als Standort, als Stadt stehen. Man sieht schon diese starke Ausprägung, was gerade das Thema Sicherheit angeht. Also irgendwie ist diese Welt immer komplexer und immer schneller. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen dann Angst haben und sagen, okay, ich gehe lieber in die Behörde oder in einen Corporate Job.
Oder ist der Purpose sozusagen fürs Gemeinwohl zu arbeiten in der Behörde so gut?
Genau, das glaube ich auch. Das ist ein zweiter Faktor, der auch dahinter steht. Und dann komme ich aber wieder dahin so.
Also wir merken das, die Kammer ist sozusagen auch eine Körperschaft öffentlichen Rechts, aber wir arbeiten für die Wirtschaft. Und ich sage mal so nach dem Motto, kleiner Werbeblock sozusagen, ich frage mal die Bewerberinnen und Bewerber uns, warum für ein Unternehmen arbeiten, wenn du für 180.000 arbeiten kannst, ja, und sozusagen da einen Beitrag leisten kannst, merken wir schon, dass sozusagen diese Themen sozusagen da sehr attraktiv sind, Hamburg 2040 mitzugestalten. Ne?
Und finde ich auch komplett richtig. Also ich glaube, ein gutes Beispiel ist irgendwie auch der Staat Singapur. Da war ich vor 2 Jahren. Und Singapur ist da ja wirklich ein ernsthafter Wettbewerber gegenüber den Startups und Corporates, weil die wirklich kompetitive Gehälter auch zahlen und die Top-Leute reinholen, weil die dann aber auch super Produkte aus Behördenperspektive bauen. Also ich will dem gar nichts absprechen.
Ja. Wir wollen auch keinen Werbeblock für Arbeiten.
Nein.
Diesen Dienst machen, sondern Unternehmertum fördern.
Genau, also ich glaube, womit geht's los wieder? Ich bin wieder bei dem Thema Vorbilder. Ne? Also wie viele Vorbilder gibt's da draußen, die dir dann auch irgendwie sagen, ja, das ist ein harter Weg, aber du als Mensch oder als Junger, als Talent musst ja auch irgendwie in deiner Persönlichkeit herausfinden, warum lohnt es sich für mich? Bin ich sehr freiheitsliebend? Das ist bei mir das Fall, die Motivation. Kann ich irgendwie gestalten? Kann ich meine Themen anders umsetzen? Und da müssen wir viel mehr Gas geben.
Ich glaube auch. Und was war dein Vorbild? Ne? Dann sagst du, also, kommst nicht aus einer Unternehmerfamilie oder sagst irgendwie, was hat dich inspiriert? Ne?
Das ist eine gute Frage. Also eins meiner ersten Vorbilder, was damals auch mein Ziel war, ich habe dann immer das Hamburger Abendblatt gelesen, den Wirtschaftsteil, und da wurden ja ab und zu über Startups berichtet. Und einer der ersten, die ich immer verfolgt habe, war Tarek Müller und Alexander Georgievich von Foodist. Und mein Ziel war es dann in der Uni, okay, ich wollte ja gründen, ich möchte mal mit den beiden für eine Stunde am Tisch sitzen. Und Tarek war dann unser erster Speaker 2017 mit 100 Leuten. Das heißt, ich habe ihn kennengelernt. Mhm. Und Alex auch ein paar Jahre später. Und das sind jetzt beides eine meiner besten Freunde. Also ja, cool. Von daher habe ich schon meinen unternehmerischen Vorbilder jetzt auch im Inner Circle.
Ja, sehr, sehr gut. Das ist sozusagen Traumwirklichkeit geworden.
Absolut.
Ne? Sehr, sehr, sehr schön. Ne? Ja, aber trotzdem ist, glaube ich, das Thema Gründung nochmal ein bisschen reinzuleuchten. Ist die Risikoaversion zu groß? Ist dieses Kulturding, das berühmte, dass man sozusagen in den USA fail faster, succeed und in Deutschland noch den Stempel, oder ist das mittlerweile vorbei? Ja?
Wir müssen schneller werden, wir müssen mutiger werden. Ich versuche immer zu predigen, gerade während des Studiums, nutzt die Zeit doch, da dich auszuprobieren. Auch da spielen dann wieder Professoren oder sowas eine Vorbildfunktion. Können wir nicht Professoren incentivieren, dass sie sich an Startups beteiligen können? Dann hätten wir automatisch viel mehr Ausgründung. Mhm. So, guck dir die Amerikaner an. Man muss auch sagen, Fairness halber, wir hatten vor 2 Jahren mal einen Harvard-Prof bei uns auf der Bühne und wir haben versucht, die Vergleiche kulturell gegenüberzustellen. Europa versus Amerika. Die Amerikaner sind natürlich von ihrem System viel kapitalistischer und haben gar nicht dieses Safety-Net. Das heißt, du musst Gas geben, sonst wirst du da gefressen. Die Kosten in New York, die fressen dich auf. Und da macht dann auch jeder was. Und das macht ja was mit dir. Und wenn du den ganzen Tag nur mit Leuten umgeben bist, die irgendwie nur über Technologie und Startups und sonst was, dann wird dich das auch anzünden. Aber das ist hier noch nicht der Fall. Und jetzt kann man fragen, okay, warum ist das kulturell so? Schau dir mal historisch die Zeit an, wann war Deutschland wirklich Innovationstreiber? Das war Nachkriegszeit, da wurden diese ganzen großen Unternehmen aufgebaut. Ja, ja. Das heißt auch in Krisenzeiten.
Gründerzeit im 19. Jahrhundert. Ne?
So, also ja. Was war da? Was war bei den 2000ern als irgendwie Dotcom? Was waren da die Punkte? Und sind wir als Gesellschaft vielleicht jetzt zu Satz oder?
Ja, das sind, glaube ich, alles hochrelevante Punkte. Aber ich denke mal, wenn wir wirklich mehr Wissensausgründung kriegen wollen, Innovation mit Technologie, ist das eigentlich ein entscheidender Punkt, den Anreiz auch an den Hochschulen zu verstärken. Ja. Ja, und diese Beteiligungsmöglichkeiten, auch vielleicht unter gewissen, man klagt ja auch Gründe, wenn man sagt, naja, es soll halt Fokus auf Forschung und Lehre sein und nicht sozusagen dann durch die kommerziellen Aussichten sozusagen beeinträchtigt werden. Aber ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, um die Gründungsintensität auch im Technologiebereich zu verstärken. Und da also brauchen wir ein paar Erleichterungen.
Auch, absolut. Ne? Und ich meine, du wirst drinstecken im Corporate-Venture-Bereich, aber vielleicht kann man große Corporates auch noch, also können die mehr Speedboote bauen? So, können die sich selber disrupten? Können die Tochtergesellschaften gründen, die quasi das Kern... Also ich glaube, wir müssen einfach sehr, sehr wachsam sein, was da draußen in der Welt passiert, weil die Welt dreht sich sehr, sehr schnell und die anderen Länder sind uns technologisch schon...
Klar. Und wie siehst du das, wenn wir jetzt mal zum Themenkomplex auch dann in Hamburg kommen? Ja, also ich springe jetzt einmal ein bisschen, ja, weil es gerade so gut passt. Ja. Aber was wir eigentlich sagen, also wie ist es? Gibt es genügend Kapital in Hamburg? Ja? Gibt es genügend Gründungsinitiativ? Wie blickst du sozusagen, weil du kommst auch international viel rum, ja, auf den Gründungsstandort Hamburg? Ja?
Also für mich, es gibt ein paar Beispiele. Ich nenne ein paar gute und ein paar, wo ich dann immer ein bisschen... Also das eine ist, ich war auch vor gar nicht so langer Zeit, war ich im Silicon Valley an der Stanford und auch an der Harvard Business School und habe mir das mal angeguckt. Und du kommst in diese Städte, du gehst in Cafés rund um den Campus rum und es glüht an Entrepreneurship. Und du hast das Gefühl, da dreht sich die Welt wirklich schnell. Vielleicht zu schnell, aber sehr, sehr schnell. Und dann gucken wir auf unseren lokalen Kosmos hier und ich halte die Diskussion um, wir haben nicht genug Finanzierungsmöglichkeiten, halte ich für nicht ganz richtig, weil ich habe die Hypothese, gutes Geld ist liquide auf der ganzen Welt, fluide. Das ist egal, ob das in München, in Berlin oder sonst was sitzt. Du kannst immer dann beobachten, wenn es einen guten Talentpool gibt, einen guten Menschen, die gute Ideen haben, dann kommen die VCs von alleine, weil die wollen dann da sein, die wollen Coffee-Ketchup machen, die wollen sich kurz mit dir treffen. Aber zu glauben, hey, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sich 5 Fonds hier in Hamburg aufbauen, dann haben wir mehr Startup. Das Kapital kommt dahin, wo die besten Köpfe sind. Das heißt, unsere Aufgabe als Stadt Hamburg, egal ob Universitäten, Initiativen drumherum, Impossible Founders, wir müssen hier sehr, sehr viel in gute Ausbildung, gute Vorbilder investieren. Und das ist ein Prozess. Unternehmertum in München, die haben 15 Jahre gedauert. Das ist nicht mal so. Aber dieses Ökosystem, das strukturell zu formen, dann wird auf das Kapital kommen.
Mhm. Würdest du sagen, im Vergleich zu deiner Gründungszeit, ja, also jetzt knapp 10 Jahre dann irgendwie her, hat sich das spürbar besser entwickelt? Ne?
Ja, also Startups an sich, deutlich breiteres Angebot, viele Möglichkeiten, viel mehr Transparenz, viel bessere Austauschmöglichkeiten. Ja, es geht immer besser, aber gute Startups, gute Ideen finden ihren Weg. So, es gibt da draußen alles. Ich habe damals mit der Summer School vom Y Combinator online, habe ich da 6 Wochen mich durchgepaukt. Also du findest schon deinen Weg, wenn du das wirklich willst.
Na ja, gut, das ist auch mein Unternehmertum, eben genau. Auch dann Hürden überwinden, ne, um da ranzukommen. Aber ich glaube, klar, diese Vernetzung ist eigentlich das Entscheidende, um da dann auch voranzukommen. Aber ich glaube auch nochmal wirklich diese Verbindung aus der Wissenschaft und in diese Ausgründung zu fördern, auch wirklich mit Technologieparks, aber eben auch die Beteiligungsmöglichkeiten zu machen, sind eigentlich genau die entscheidenden Punkte. Aber ich sag mal, als andersrum nochmal die Frage auf Hamburg, Gründung, aber du sagst, Talentpool ist das Entscheidende. Das ist sozusagen die Verfügbarkeit von richtig High-Talenten, ist auch für Investitionen, für und Talent zieht Talent an, ja, oder Wissen zieht Wissen an, wissen wir aus der ganzen Forschung eigentlich auch. Dann ist aber auch entscheidend, dass man das weiß, dass in Hamburg viel Talent ist, so, und Hamburg eine attraktive Stadt ist. Und meine Frage, ist das ausreichend bekannt in der Welt? Oder was kriegt ihr für Feedback?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, wenn du in New York oder sonst was unterwegs bist und ich sage, ich komme aus Hamburg, wo? Also dann wir als Standort, das habe ich in den letzten 15 Monaten gelernt, haben einen extrem guten Talentpool, was Forschung angeht. Science City, Helmholtz-Herion, Fraunhofer. Wir als Stadtstaat, das sind Distanzen von einer halben Stunde, ist ein unheimlicher Schatz. Was wir bisher noch nicht geschafft haben, und es kommt aber, ist die Vermarktung nach außen. Ich glaube, wir sitzen auf einem Schatz, das gibt mir ganz viel Hoffnung, aber wir müssen anfangen, den zu präsentieren und auch richtig zu lenken, um dann wieder, weil wir brauchen, ich glaube, auch noch mehr Internationals, die hier in die Stadt kommen und das für sich entdecken, weil ich glaube, da zweifelt keiner dran, dass wir eine der die lebenswerteste Stadt in Deutschland ist.
Ja. Das hören wir jeden Tag im Radio.
Genau, das hören wir immer wieder. Ja. Aber was Technologieindustrie angeht, kann man sich die Rankings ja angucken und ich glaube, das ist schwarz auf weiß.
Okay. Hamburg bewirbt sich im Olympia.
Yes.
So, natürlich eine globale Plattform, weltweite Übertragung, Hamburg-Bilder in aller Welt. Was bedeutet das für den Talentpool in Hamburg und die Chancen?
Du legst mir hier einen Elfmeter nach dem anderen hin.
Als hätten wir es abgesprochen. Ne?
Also ich glaube, Olympia, wir haben vor ein paar Wochen wir haben es ganz verfolgt, ihr habt das ja quasi auch mit bekannt gegeben. Und Olympia 2040 oder 44, wann auch immer das kommt, auch da, wer kommt da? Talente, Sportler aus der ganzen Welt. Und Hamburg sich da zu präsentieren, ist natürlich A, das perfekte Standortmarketing, aber B, sollten wir doch diese Infrastrukturen, diese Aufmerksamkeit nutzen, um jetzt schon für alles davor und danach bereit zu sein, um hier weiter gute Leute in der Stadt zu haben. Also von Studentenwohnheimen, die dann das Olympische Dorf werden und sowas, das passt ja. So, und Talent ist ja nicht nur Wirtschaft, Talent ist Sport, ist Kultur. Also wollen wir der Ort in Europa sein, wo junge Menschen zusammenkommen, sich gegenseitig Challenges, neue Dinge sich ausdenken, miteinander zusammenkommen, kreativ sind. Also das ist doch das, was uns als Gesellschaft, als Stadt auch irgendwie lebenswert macht. Von daher bin ich Olympia-Fan und ich glaube, wir brauchen aber ein gutes Konzept, um die ganze Stadt da mitzunehmen.
Ja, ich glaube, das ist entscheidend, ne? Dass auch mal die Vorteile auch gesehen werden und nicht die Sorge entsteht, so, oh, was, wer kommt da? Und haben wir genug Wohnraum und so berechtigte Themen, ja. An denen man auch arbeiten muss, um sozusagen die Potenziale auch zu heben.
Ne? Ja.
Ja. Also, ja, aber mal gucken. Im Sport ist nämlich ein emotionaler Faktor, ja, der viel, viel machen kann. Immerhin haben wir ja wieder 2 oder 3 Fußball-Bundesligisten, wenn man die HSV-Frau noch mit dazu nimmt. Ja. Und also internationale Qualifikation würde schon mal helfen, auch vielleicht Hamburg noch ein bisschen weiter
auch
zu
bringen. Auch das, absolut.
Wenn du für einen Tag Wirtschaftssenator in Hamburg wärst, was würdest du vor allem ändern, um die Stadt noch attraktiver für junge Talente und Startups zu machen, mal jenseits von mehr Marketingausgaben international in Hamburg bekannt zu machen?
Ich einen Tag Wirtschaftssenator wäre in Hamburg. Was würde ich machen? Ich glaube, die Wirtschaftssenatorin macht schon sehr viel richtig.
Absolut.
Ich glaube, ich würde Formate wie Cheftreff unterstützen, dass die weiter wachsen und dann weiter Leute ran.
Ja, das ist.
Ich würde vor allem dafür sorgen, und das merken wir auch, und das ist sehr filigran, aber die Übersetzung zwischen Mittelstand, Unternehmen und Startup-Innovation ist noch nicht gut orchestriert. Da gibt es Übersetzungsschwierigkeiten. Das hat München sehr gut hinbekommen. München als Standort hat es ja geschafft, von der Universität auch wirklich diese Zentren drumherum zu bauen, dass Industrie da jeden Tag seine Challenges reingeben kann. Also ich würde mich vor allem auf dieses Transfer-Thema nochmal beschränken. Science City ist gut, aber es darf auch nicht nur Science, sondern ja,
muss auch dann
Science. Wie kommt die Wirtschaft damit rein und wie können wirkliche Anwendungsfälle gelöst werden? So, wir haben jetzt mit dem DESI so eine Tour gemacht, da laufen wir 2 Tage durch eine Produktion durch und diese Forscher gehen da komplett durch und finden dann Probleme. Und das ist viel spannender. Und das müssen wir hinbekommen. Wenn du da mal durchläufst und verstehst, okay, weil dann hast du auch eine Anwendung, dann hast du auch Geld dahinter und dann kannst du auch Finanzierung.
Aber auch der Transfer ist gerade bei DESI, ne? Petra 4 jetzt als große, der neue Laser-Generation, eine riesen Deep-Tech-Chance. Also, aber da muss man drüber reden, was es heißt, weil es erstmal was Abstraktes ist.
Genau.
Was kann man da ausgründen? Und das wird international wahnsinnige Investitionen auch anziehen hier für Hamburg, wenn wir das kommen. Und Deutschland insgesamt, also wirklich großartige Perspektive dann dabei. Ich würde nochmal zurückkommen zum ganzen Thema Zukunft der Arbeit und die Erwartungen an die sozusagen Arbeitgeber, die sich ja irgendwie dann total verändert haben in der jungen Generation. Und deswegen hat das ja auch besondere Anforderungen an Führung. Ja? Also merke ich bei mir auch. Ja, dass ich auch mal sage, ich habe da vielleicht auch einen anderen Angang und sage, Mensch, da muss irgendwie sozusagen auch mal die weil man Durchstrecke überwunden werden oder sowas, wenn mal irgendwas nicht so läuft und die durchbeißen, aber dann merkt man eben, Arbeitsmarkt attraktiv und dann geht es eben auch dann woanders dann hin. Deswegen, was ist sozusagen jenseits, wenn du sagst, welche Skills brauchen Führungskräfte, ja, so um diese junge Generation auch richtig anzusprechen und anzuzünden? Ne?
Ja. Führung verändert sich, glaube ich, in so, oder war es vielleicht auch schon immer, es ist das eine, natürlich musst du irgendwie begeisterungsfähig sein und du musst dein Team für dein oder das unternehmerische Ziel musst du irgendwie begeistern können. Dafür musst du aber auch Menschen lesen können und verstehen, wie die irgendwie ticken. Dann hast du natürlich den Kernskill, also Shareholder Management über verschiedene Abteilungen an Schnittstellen zu sein. Das ist ein Skill. Und was wir lernen, und das ist irgendwie eine ganz schöne Metapher, sagen wir, du bist Führungskraft in einem Team mit einer Aufgabe, mit einem Projekt, dann strahlt dieses Licht, diese Aufmerksamkeit strahlt auf dich. Und Talente wollen gesehen werden. Die wollen auch Verantwortung übernehmen. Das heißt, deine Aufgabe ist es, diesen Lichtpegel, der über dich steht, auch mal auf die zu lenken. Und darüber quasi auch wieder dieses Pflichtbewusstsein zu aktivieren. Weil, was wir gelernt haben, sobald du jemandem ein Projekt gibst und er selber oder sie selber weiß, oh, das geht um was und ich will das nicht verkacken, dann ist da nochmal was anderes dahinter. So, aber dafür brauche ich die eigene Motivation. Das können verschiedene Projekte sein. Und ich glaube, wenn du das ausprobierst und kombinierst, dann schaffst du das. Und der letzte Skill, Flexibilität ist irgendwie und Lernfähigkeit ist die Core-Kompetenz die nächsten Jahre. Wir wissen überhaupt nicht, was auf dem Arbeitsmarkt passiert mit KI und sowas. Das heißt, bist du als Führungskraft in der Lage, deinem Team, deinen Talenten noch neue Impulse zu geben und sie zu animieren, auch neue Themen zu entdecken und zu lernen, ist super, super wichtig.
Okay. Ja, absolut. Und unbedingt und spannend. Dass sich eben gerade diese Jobbilder so verändern. Ne? Also generell in jedem, also Fachexpertise wird in Relation durch KI weniger wichtig. Soziale Fähigkeiten, Empathie, Verbindungen und sowas werden eben auch die Vernetzungsfähigkeit werden einfach massiv wichtiger werden, ja, im Berufsalltag. Mein erster Chef hat mir immer gesagt, der beste Chef ist der sich selbst abschafft. Mhm. So, oder für sich macht, sozusagen. Und das finde ich echt mal einen ganz spannenden Gedanken, dass man die Leute auch dann empowert und in Verantwortung bringt, dass sie das selbst dann übernehmen.
Das ist das Idealszenario. Ja. Jetzt kommt aber die Komponente Ego dazu. Also man möchte ja gewisserweise auch immer so eine eigene Wirkungskraft haben. Aber es ist schon was dran.
In neuen Bereichen.
Es ist schon was dran, A-Player hire A-Player und B-Player hire C-Player. Also schaffst du dein Team auch so zu lenken und zu steuern, dass du halt merkst, okay, ich will hier wirklich das Beste fürs Team.
Ja, absolut. Ne? Wir haben auch so ein paar Hörerfragen gekriegt, ja, und möchte ich natürlich auch gerne mit zu Wort kommen lassen, ja, dass wir nochmal hören. Hast du einen jungen Menschen einen Tipp? Vielleicht so in zweierlei Richtung, sozusagen, was rätst du denen, die sich jetzt ständig machen wollen und wie die Unsicherheit haben, ob sie das Zeug dazu haben? Ne? So, als erste Frage.
Ich glaube, stellt euch immer die Frage, was kann ich verlieren? Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann in jungen Jahren? Und mein Fallback war immer das Schlimmste, was mir passieren kann. Und das war schlimm in meinem Kopf. Ich ziehe wieder bei meinen Eltern ein. So, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Aber ich habe mich gefragt, so,
das wird nicht schlimm, ja?
Ja, genau. Ja. Ich werde ja keine Verträge unterschreiben, wo ich mich jetzt mit 50.000 Euro verschulde. Das heißt, dein Schritt in die Selbstständigkeit, das kann ja auch ein Service oder sowas sein, um dich erstmal
und dann so früh wie möglich anfangen, bevor man dann wie andere verantwortet.
Du hast ja keine Verpflichtung. Also, was soll dir passieren? Natürlich, umso älter du wirst, umso größer wird dein Rucksack. Das heißt, nimm gerade in jungen Jahren diese Flexibilität und diese Naivität und starte da mal rein. Verkauf das nicht. Und das Zweite, was ich immer wieder beobachte, alle denken, sie brauchen eine gute Idee. Nein, die Idee ist dein Startpunkt. Die wird sich noch 100-mal verändern, sondern komm mal wirklich ins Doing. Mach mal deinen ersten Sales-Pitch. Pitch mal eine Malte, was du für eine Idee hast. Du wirst deinen Pitch 100-mal anpassen, weil du selber noch nicht vielleicht überzeugt bist. Und dann wirst du so viel über dich selber lernen, wie du auf andere wirkst. Und diesen Skill kannst du danach auch noch in jedes Unternehmen mitbringen, die wirklich pleatsch sind. Die wollen solche Leute wie dich. Also von daher ist das...
Aber es ist immer inspirierend, was es alles für Ideen gibt. Und nur über den Dialog, das dann auch weiterzuentwickeln. Und ich kriege ja in der Tat viele Pitches oder Ideen auch vorgestellt. Und das ist eigentlich immer... Es gibt eigentlich keine schlechten Ideen, muss man auch sagen. Ne? Und die können sich alle richtig entwickeln. Aber vielleicht nochmal die zweite Frage. Junge Menschen kamen auch mal angestellt, die so das Gefühl haben, boah, so in die Wirtschaft jetzt reingehen, das Unternehmen und mich da bewerben. Da gibt's ja auch sozusagen vielleicht Übersetzungsthemen, so nach dem Motto, auch die Anforderungen der Wirtschaft und die müssen sich auf die jüngere Generation einstellen, vielleicht die jüngere Generation auch auf die Unternehmen, wie es da so läuft. Was wäre dein Rat an das mal die jungen Talente, sag mal aus unter traditioneller Unternehmensperspektive, ja? Was sollten die nochmal beherzigen, ne?
Ich glaube, was mir viel geholfen hat und was auch so ein Thema ist, Netzwerk über Noten. Also fangt so früh an, euch ein Netzwerk zu bauen. Und das können ja einfach nur interessante Gespräche sein mit potenziellen Unternehmen, wo ihr euch mal bewerben wollt. Macht da auch euren Pre-Check. Wie arbeiten die eigentlich? Weil du willst nirgendwo reinkommen, wo du stuck bist, wo du nicht vorankommst. Also von daher das. Nutzt diese Recherche und diese Zeit vor dem Studium danach, um auch mal diese Unternehmen kennenzulernen. Und ein Learning ist, egal ob du ein Startup gründest oder einen Job willst, ask for advice, not money. Das heißt, du kannst dich ja auch mit einer potenziellen Führungskraft, einem Team, mal intensiv und neugierig auseinandersetzen. Und mal, was macht ihr da eigentlich? Ach cool, ihr seid im Hafen. Wie funktioniert das eigentlich mit Containern? Ah, kann ich da mal mitkommen, kann ich das angucken? Also, wenn du darüber das zeigst, die meisten Menschen machen dir Türen auf und wollen dir helfen. Das ist so meine Erfahrung. Und was meine Mutter immer gesagt hat, sprechende Menschen kann geholfen werden. So, das heißt, du musst ja nicht immer gleich mit dem CV hinlaufen und sagen, sondern ey, bau doch eine Beziehung auf. Und für mich, ich war in der Uni nie gut, Malte. Also ich wusste, ich habe zwei Optionen. Entweder gehe ich hier mit 1-0 raus und lieg oben auf dem Bewerberstapel. Not gonna happen. Oder ich baue mir jetzt ein Netzwerk auf und zeige, dass ich engagiert bin. Und das war der Grund, wie ich dann auch irgendwie Cheftreffer gezeigt habe. Und dann immer überlegt habe, okay, was habe ich, Henny, als junger Mensch irgendwie schon gemacht? Wie bin ich auf Menschen zugegangen? Darüber kannst du ganz, ganz viel holen.
Ja, das ist doch ein schöner Hinweis. Aber du musst natürlich unbedingt auch noch durch die Abschlusskategorie, die wir jetzt haben. Dieser Podcast heißt Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon, ne? So, und da war so ein paar Fragen. Was würdest du sagen, damit Hamburg die Top-Talentstadt ist, 2040, war mindestens in Europa? An wem können wir uns orientieren? Welches Vorbild braucht Hamburg an dieser Stelle?
Gute Frage. Meine erste Antwort wäre, was wünsche ich mir für Hamburg 2040, auch für das Thema Sichtbarkeit? Ich würde mir wünschen, dass die Uni Hamburg oder eine der Hamburger Universitäten unter den Top 100 Unis weltweit ist. So, das hilft einfach schon mal, weil diese Rankings funktionieren. Auch gerne Top 50. Also lass uns die Ambition haben. Auch gerne darüber hinaus.
Auf jeden Fall, ja.
Was gibt's für Vorbilder? Klar, innerhalb von Deutschland finde ich nach wie vor, macht München einen super Job. Lissabon hat in den letzten Jahren auch ein unheimliches Wachstum hingelegt. Klar haben die schöne Strände und gute Voraussetzungen. Aber wenn wir uns mal den Klimawandel anschauen, dann wird Hamburg in den nächsten Jahren auch noch mal klimatisch in guten Regionen unterwegs sein. Ich glaube, auf Korsika im Sommer willst du dich nicht mehr aufhalten mit 45 Grad. Das heißt, wir werden weiter unsere Wettbewerbsvorteile haben. Und ich wünsche mir, dass wir eine Stadt sind, wo Wissenschaft, Unternehmertum und Kultur, wie sie gerade ist und wo auch wirklich viel investiert wird, dass wir uns das beibehalten und trotzdem unseren Anspruch haben, unseren eigenen Fußabdruck zu finden und diese Idee dann auch mit unserem Hafen in diese Welt exportieren, dass wir da einfach noch mehr bekannt werden. Und wenn die Leute an Deutschland denken, dann denken sie vielleicht nicht ans Oktoberfest in Munich und den Frankfurter Flughafen und Berlin, sondern dass Hamburg dann in den Top 3 mitspielt.
Ja, das wäre natürlich gut, auch da wieder Stichwort Olympia könnte vielleicht mal ein Plattform sein. Gibt es ein Projekt, was du sagst, das müsste Hamburg, wünscht dir was, nochmal noch Wirtschaftssenator oder jetzt Bürgermeister sogar und sagst, pass auf, das brauchen wir, damit wir so richtig durchstarten hier in Hamburg.
Da bin ich natürlich biased. Ich hab die Überzeugung und ich glaube, wir wollen ja ein Teil der Lösung sein. Und wir glauben, wir haben uns Referenzen angeschaut. Wir haben uns den Web Summit in Lissabon angeschaut. Wir haben uns den Start Summit in St. Gallen angeschaut. Bits and Pretzels in München. Jeder dieser Talent Hubs hat ein großes Light Event. Und was wir versuchen mit Cheftreff ist zu sagen, hey, wenn wir schaffen, nächstes Jahr 10.000 europäische Köpfe hier in der Stadt einzuladen, dann sind die mal in der Stadt, dann erleben die das. Weil besser kannst du ein Produkt nicht verkaufen. Das heißt, du und ich, Malte, wir beide haben den Job für die Hamburger Wirtschaft und die Universitäten, das gemeinsam zu fördern, zu sagen, wie gut muss das Programm sein, dass die Leute aus Stockholm, Kopenhagen, Amsterdam sich in den Zug oder Flieger setzen und mal zu uns kommen. Weil die besten Talente machen hier einen Abschluss und dann gehen sie nach Stanford, London oder sonst wohin. Nee, lass uns das nochmal umdrehen. Und wenn wir den dann einmal im Jahr hier haben, dann werden wir den auch halten und dann wirst du das von den Zahlen sehen.
So, aber das ist nämlich genau der Punkt, das kann ich dir auch zusagen. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, oder haben wir es auch schon mal diskutiert. Aber auf jeden Fall, ja, müssten wir das genau dann machen und dann für die auch ein so tolles Programm stricken hier in Hamburg, dass sie nicht nur die Konferenz haben, ja, sondern wirklich auch Hamburg erleben.
Die Stadt
und
erleben.
Die bei bestem Hamburger Sommerwetter oder Frühlingswetter eben genau begeistert sein und das hier beitragen wollen. Und ich glaube, auch da kann Hamburg einfach eine super Story erzählen, ja, so die wir dann damit brauchen. Also im Jahr 2040, Cheftreff nach wie vor in Hamburg.
Nach wie vor in Hamburg. Das größte europäische Event für Talente.
Sehr gut, ja. Und noch einen dritten Punkt.
Das Universitäten unter den Top 100.
Ja, sehr gut.
Weltweit. Und die Handelskammer nach wie vor in vollem Blüte und der perfekte Connector zwischen Wirtschaft, Talenten.
Dafür brauchen wir gute Unternehmen, die uns sozusagen immer wieder treiben und unsere Mitglieder sehen und dann mit rankommen. Wir arbeiten dran, ja, finde ich klasse. Ganz vielen Dank für das wirklich gute und abwechslungsreiche Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war schon unsere heutige Folge zum Thema Unternehmertum, Zukunftsgestaltung und vor allem aus der jungen Talentperspektive. Vielen Dank an Jan-Henry Kalinowski für die spannenden Einblicke, das unterhaltsame Gespräch und vielen Dank an euch, die ihr zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter. Ja, abonniert unseren Kanal und lasst doch am besten auch gleich noch eine kleine Bewertung da für Henny und für mich, ja, für den Podcast. Und ja, könnt mich auch persönlich gerne erreichen über die Social Media Kanäle. Schickt mir auch eure Fragen, ja, in den Shownotes, hier die Links. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, haben wir auch auf jeden Fall wieder richtig spannende Gesprächspartner nach der Sommerpause. Bis dann. Ja?
Malte, vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.